zunächst ein Tipp oder eine Bitte an die Ältesten. Sagt uns für die Predigtvorbereitung, wenn die Kinder drin bleiben. Dann kann man die Predigt ganz anders aufbauen. Ihr Lieben, wir wollen heute weitergehen in unserer Betrachtung des ersten Buches Mose und wenden uns dabei dem 14. Kapitel zu. Dabei werden wir heute viel Interessantes zu lesen und viel Spannendes zu besprechen haben, um dem Predigttext 1. Mose 14 auf den Grund zu gehen. Lasst euch davon jetzt aber nicht abschrecken. Ich werde versuchen, euch heute verdauliche Portionen ohrgerecht zu servieren. Ohrgerecht übrigens, juckende Ohren sind gänzlich unverdaulich. Zunächst einmal habe ich das Kapitel in zwei Blöcke geteilt. Den ersten Block nenne ich die Welt, den zweiten Block nenne ich den Himmel. Ihr werdet später erkennen, warum ich diese krasse Unterscheidung getroffen habe. Wir werden daher auch unseren Predigttext in dieser Gliederung lesen und beginnen daher im 14. Kapitel mit dem Block der Welt und den Versen 1 bis 17. Und lest bitte genau mit in euren Bibeln, denn ich lese den Text mit der eingeführten Bedeutung der einzelnen Namen, damit ihr einen Eindruck davon bekommt, was der Text über die bloße Geschichte hinaus aussagt. Ich lese ab Vers 1. Und es geschah in den Tagen Amraphels, des Gebietersohnes, des Königs von Shinar, des Löwenlandes, in den Tagen Ajochs, des Dieners des Mondgottes, des Königs von Elasar, der Stadt Assur, in den Tagen Kedorlaomers, der Krone der Gottheit Lagamar, des Königs von Elam, des Hochlandes, und in den Tagen Tidals, des großen Sohnes des Königs von Goyim, der Ungläubigen, dass sie Krieg führten mit Bera, der hervorragte und siegte, dem König von Sodom, der Umschließung, und mit Birscha, dem Sohn der Gottlosigkeit, dem König von Gomorra, des Ährenhaufens, Shinab, der Mondgott Sin, dem König von Adma, des Fruchtbodens, und Shemeba, dem Hochschwung, dem König von Seboim, dem König der Hyänen, und mit dem König von Bela, dem Verderben, das ist Zoar die Kleine. Alle diese verbündeten sich und kamen in das Tal Siddim oder Emek Hasidim, dem Tal der Felder, das ist heute das Salzmeer. Die Ordnung der 12 Jahre hatten sie Kedorlaomer, die Krone der Gottheit Lagamar, gedient. Im 13. Jahr der Empörung aber empörten sie sich. Und im 14. Dienstjahr kamen Kedorlaomer, die Krone der Gottheit Lagamar, und die Könige, die mit ihm waren, und schlugen die Rephaiter, das ist ein kanaanitisches Riesenvolk jenseits des Jordans, vielleicht erinnern wir uns an den König Og von Basan, bei Ashteroth-Karnaim, der Astarte mit 2 Hörnern, und die Susiter, die weiße Schwertlinie, bei Ham, der Menge, und die Emiter, die Schrecknisse, in der Ebene von Kirjatayim, der Doppelstadt. und die Horiter, die Höhlenbewohner, auf ihrem Gebirge Seir, dem haarigen, rauen, bis El Paran, dem Terebintenhain, der an der Wüste liegt. Dann wandten sie sich und kamen nach En-Mishpat, der Quelle des Strafgerichtes, das ist Kadesh, die geweihte, bewegliche Quelle. Und sie schlugen das ganze Gebiet der Amalekiter, des raffenden Volkes, und auch die Amoriter, die oben im Gebirge wohnenden, die zu Hazezon-Tama, den Palmenreihen, wohnten. Und es zogen aus der König von Sodom, der Umschließung, und der König von Gomorra, des Ehrenhaufens, und der König von Adma, des Fruchtbodens, und der König von Seboim, der Hyänen, und der König von Bela, dem Verderben, das ist Zoar, die Kleine. Und sie ordneten sich zur Schlacht gegen sie im Tal Siddim oder Emek Hasidim, dem Tal der Felder. Gegen Kedorlaomer, der Krone der Gottheit Lagama, den König von Elam, dem Hochland, und Tidal, dem großen Sohn, den König von Goyim, der Ungläubigen, und Amraphel, des Gebietersohnes, den König von China, dem Löwenland, und Arjoch, dem Diener des Mondgottes, den König von Elazar, der Stadt Assur, vier Weltkönige gegen die fünf Könige der Gnade. Im Tal Siddim, Emek Hasidim, dem Tal der Felder, aber war Asphaltgrube neben Asphaltgrube. Heute würden wir sagen Ölquelle neben Ölquelle. Und die Könige von Sodom, der Umschließung, und Gomorra, des Ehrenhaufens, flohen und fielen dort hinein, die übrigen aber flohen ins Gebirge. Da nahmen sie alle Habe von Sodom, der Umschließung, und Gomorra, dem Ehrenhaufen, und all ihre Nahrungsmittel und zogen davon. Und sie nahmen Lot, die Verhüllung, den Schleier, mit sich, den Sohn von Abrams Bruder, und seine Habe, und zogen davon, denn er wohnte in Sodom, der Umschließung. Und es kam ein Entkommener und berichtete es Abram, dem Hebräer. Er wohnte aber unter den Terebinten Mamres, der Fettigkeit oder Festigkeit, der Stärke, des Amoriters, der oben im Gebirge wohnende, des Bruders von Eschkol, der Traube, und des Bruders von Ana, dem Wasserfall. Die waren Abrams Bundesgenossen. Und als Abram hörte, dass sein Bruder gefangen weggeführt war, ließ er seine bewährten Männer, die in seinem Haus geborenen Sklaven, ausrücken. Zu Hilfe 318 Mann und jagte ihnen nach bis nach Dan. Das ist heute Lais, das Gericht. Und nachts teilte er sich und fiel über sie her, er und seine Knechte, und schlug sie und jagte ihnen nach bis nach Hoba, der Verborgenen. Das links, wörtlich nördlich, von Damaskus, der schnellen Betriebsamen, liegt. Und er brachte die ganze Habe zurück und auch Lot, die Verhüllung, den Schleier, seinen Neffen. Und dessen Habe brachte er zurück und auch noch die Frauen und das Volk. Und als er zurückkehrte, nachdem er Kedorlaomer, die Krone der Gottheit Lagama, und die Könige, die mit ihm gewesen, geschlagen hatte, zog der König von Sodom, der Umschließung, aus, ihm entgegen in das Tal Chaveh, das Tal der Pläne, das ist das Königstal. Was erzählt uns diese Geschichte? Es wird uns vom Aufstand von fünf Königen berichtet, von der ihrer Empörung gegen König Kedorlaomer und von der daraus hervorgehenden Schlacht. Der Heilige Geist kann sich mit Bewegungen der Könige und ihrer Heere beschäftigen, wenn sie in irgendeiner Weise mit dem Volk Gottes in Berührung kommen. Abram war nicht persönlich in diese Empörung und ihre Folgen verwickelt. Seine Zeit und sein Altar konnten nicht der Anlass einer Kriegserklärung sein. Sie standen auch nicht in der Gefahr, durch den Ausbruch oder den Ausgang des Streites berührt zu werden. Wie könnte denn auch der Besitz eines Mannes, der dem Reich Gottes zugerechnet werden muss, die Habsucht oder den Ehrgeiz der Könige und Eroberer dieser Welt reizen? Wenn Abram auch nicht durch die Schlacht der vier Könige gegen die fünf berührt wurde, so war es mit Lot doch anders. Seine Stellung war so, dass sie ihn in die ganze Angelegenheit verwickelte. Solange wir durch die Gnade den Weg des Glaubens gehen, befinden wir uns außerhalb des Bereichs der Umstände, die diese Welt erschüttern und aus den Fugen heben. Sobald wir aber unsere hohe Stellung als solche, deren Bürgertum in den Himmeln ist, wie uns Philipper 3, Vers 20 sagt, verlassen und einen Namen, einen Platz und einen Teil auf der Erde suchen, dann müssen wir auch damit rechnen, dass die Erschütterungen und Wandlungen dieser Welt uns berühren. Lot hatte sich in den Ebenen Sodoms niedergelassen und folglich wurde auch er durch die Kriege Sodoms schwer betroffen. Es wird bitter und schmerzlich werden für ein Kind Gottes, wenn es mit den Kindern dieser Welt in Verbindung tritt. Nicht nur seine Seele, sondern auch sein Zeugnis, das Gott ihm anvertraut hat, leidet ernsten Schaden. Welches Zeugnis konnte Lot in Sodom ablegen? Bestenfalls ein äußerst schwaches. Schon die Tatsache, dass er sich an diesem Ort angesiedelt hatte, gab seinem Zeugnis den Todesstoß. Jedes Wort gegen Sodom und gegen das gottlose Leben seiner Bewohner wäre ein gegen ihn selbst gerichtetes Urteil gewesen. Denn warum war er dort? Es scheint jedoch überhaupt nicht, dass er beim Aufschlagen seiner Zelte bis nach Sodom je die Absicht gehabt hat, ein Zeugnis für Gott abzulegen. Die Triebfeder von Lots Handeln waren zweifellos persönliche und Familieninteressen. Petrus belehrt uns in 2. Petrus 2, Vers 7 über Lot, dass der unter ihnen wohnende Gerechte durch das, was er sah und hörte, Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken quälte. Dennoch ist überdeutlich, dass er, selbst wenn er gewollt hätte, zu wenig Kraft besitzen konnte, um diese gesetzlosen Werke zu strafen. Was können wir daraus für uns und unser Leben lernen? Wir sehen, dass wir niemals von zwei Absichten gleichzeitig geleitet werden können. Ich kann beispielsweise nicht zu gleicher Zeit meine zeitlichen Interessen und die des Evangeliums Christi verfolgen. Wenn ich irgendwo hingehe, um Geschäfte zu machen, dann ist das Geschäft mein Zweck und nicht die des Evangeliums Christi. Natürlich kann ich mir vornehmen, meine Geschäfte zu besorgen und zugleich das Evangelium zu predigen. Aber es ist doch klar, dass entweder das eine oder das andere mein Zweck sein muss. Wenn das nicht klar ist, leitet beides. Das bedeutet nicht, dass ein Diener Christi nicht segensreich das Evangelium verkündigen kann und zugleich sein Geschäft betreiben. Aber in diesem Fall wird nicht das Geschäft, sondern das Evangelium der eigentliche Zweck sein, der ihn leitet. Paulus predigte das Evangelium und machte auch Zelte. Sein Zweck war jedoch nicht die Herstellung der Zelte. Die machte er nur wegen des persönlichen Broterwerbs, sondern die Verkündigung des Evangeliums. Wenn ich meine Geschäfte im Auge habe, dann wird meine Predigt bald eine fruchtlose Formsache. Sogar dann, wenn ich sie nicht dazu missbrauche, meine eigene Habsucht zu heiligen. Das menschliche Herz ist sehr trügerisch und täuscht uns oft auf erstaunliche Weise, wenn wir einen bestimmten Zweck erreichen wollen. Es wird stets sehr glaubhafte Gründe für unser Handeln finden, das Herz, bis die Augen unseres Verstandes durch persönliche Interessen verdunkelt sind oder durch einen nicht gerichteten Eigenwillen. Sie können den wahren Charakter dieser Scheingründe dann nicht mehr erkennen. Wie oft begegnen wir Menschen, die ihre falsche Stellung zwar erkannt haben, sich aber damit zu rechtfertigen suchen, dass ihnen diese Stellung einen weiteren Wirkungskreis eröffne. Die einzige Antwort Gottes auf solche Ausflüchte lesen wir in 1. Samuel 25, Vers 22. Da heißt es: Siehe, gehorchen ist besser als Schlachtopfer, aufmerken besser als das Fett der Widder. Beweist nicht die Geschichte Abrahams und Lots zur Genüge, dass wir der Welt am besten und am weitesten helfen, wenn unsere Trennung von ihr gewissenhaft und unser Zeugnis aufrichtig ist? Wir können uns nicht oft genug daran erinnern, dass die wahre Absonderung von der Welt nur das Ergebnis der Gemeinschaft mit Gott sein kann. Ich mag mich wohl von der Welt trennen und wie ein Mönch oder Einsiedler mich selbst zum Mittelpunkt meines Daseins machen. Aber Absonderung für Gott ist etwas ganz anderes. Das hat nichts mit Klösterlichkeit oder mit irgendwelchen verfassten Bruderschaften zu tun. Die eine Art der Absonderung erzeugt Kälte und Engherzigkeit, die andere bringt Wärme und Weitherzigkeit. Die eine treibt uns zur Beschäftigung mit uns selbst, die andere lässt uns aus uns selbst heraustreten in tätiger Liebe und Teilnahme für andere. Die eine macht unser Ich und seine Interessen zum Mittelpunkt, die andere gibt Gott und seiner Verherrlichung diesen Platz. So sehen wir bei Abraham, dass gerade seine Absonderung ihn fähig machte, dem einen wirkungsvollen Dienst zu erweisen, der durch seinen weltlichen Weg in Trübsal geraten war, Lot. Lesen wir dazu noch einmal die Verse 14 bis 16 aus unserem Text. Vers 14: Und als Abraham hörte, dass sein Bruder gefangen weggeführt war, ließ er seine bewährten Männer, die in seinem Haus geborenen Sklaven, ausrücken, 318 Mann, und jagte ihnen nach bis nach Dan. Und nachts teilte er sich und fiel über sie her, er und seine Knechte, und schlug sie und jagte ihnen nach bis nach Hoba, das links von Damaskus liegt. Und er brachte die ganze Habe zurück, auch Lot, seinen Neffen. Und dessen Habe brachte er zurück und auch die Frauen und das Vieh. Trotz allem Vorgefallenen war Lot der Neffe und Bruder Abrahams. Und die brüderliche Liebe musste handeln. In Sprüche 17, Vers 17 heißt es: Ein Bruder wird für die Drangsal geboren. Ihr glaubt zu wissen, was Drangsal ist? Ich denke, ihr habt nur eine schwache Vorstellung davon. Drangsal und Trübsal sind derselbe Gegenstand und eigentlich in den germanischen Sprachen nur mundartlich unterschieden, je nachdem, wie der Gegenstand dort betrachtet wird. Drangsal kommt von der Wurzel der Verben drängen und dringen. Trübsal kommt von der Wurzel des Verbs treiben. Von drängen und dringen kennen wir den Drang, die Dringlichkeit und die Durchdringung. Von treiben kennen wir den Trieb, das Getriebe, das Treiben und die Trübung. Von alledem haben wir eine Vorstellung. Aber was hat das alles mit dem Wort Gottes in den Sprüchen zu tun? Nun stellt euch einmal vor, ihr habt am Holz gearbeitet und ihr habt nun einen Splitter im Fleisch eurer Hand. Was geschieht? Der Eiter drängt und treibt den Splitter heraus. Das kann sehr schmerzhaft sein. Das ist Trübsal oder Drangsal. Kinder Gottes und die, die zu ihnen gehören, familiär oder freundschaftlich, sind unliebsame Splitter im Fleisch der Weltgesellschaft. Sie werden herausgedrängt oder gar gewaltsam herausgetrieben. Das ist Drangsal und Trübsal. In dieser Drangsal möchte uns Gott den Bruder zur Seite stellen, damit uns geholfen wird und wir uns nicht gänzlich auf uns allein gestellt sehen. Daher geschieht es oft, dass eine Zeit der Not das Herz weich macht und uns zur Güte gegen die bewegt, von denen wir uns haben trennen müssen. Wie Abraham sich von Lot trennen musste. Dabei ist es doch bemerkenswert, dass wir in Vers 12 lesen, in unserem Text, und sie nahmen Lot mit, den Sohn von Abrahams Bruder, und zogen davon. Dass wir aber in Vers 14 die Worte finden, und als Abraham hörte, dass sein Bruder gefangen weggeführt war. Der Notruf eines Bruders findet Antwort in der Liebe eines Bruderherzens. Das ist göttlich. Wahrer Glaube macht uns wohl unabhängig, er macht uns aber nie und nimmer gleichgültig. Es gibt drei Dinge, die der Glaube tut. Er reinigt das Herz, Apostelgeschichte 15, Vers 9. Er wirkt durch die Liebe, Galater 5, Vers 6. Und er überwindet die Welt, 1. Johannes 5, Vers 4. Diese drei Folgen des Glaubens zeigen sich bei dieser Gelegenheit bei Abraham in ihrer ganzen Schönheit. Sein Herz war gereinigt von der Befleckung Sodoms. Er offenbarte eine aufrichtige Zuneigung zu Lot, seinem Bruder, und er trug einen vollständigen Sieg über die Könige davon. Das sind die kostbaren Früchte des Glaubens, dieses himmlischen Grundsatzes, der Christus verherrlicht. Wir sind nun fast am Ende des ersten Blocks unserer Betrachtung von 1. Mose 14 angelangt. Wenden wir uns nun von dem chaotischen Weltgeschehen ab, in dessen Getriebe aber immer noch Kinder Gottes Licht und Salz sind, wie wir ja soeben an Abraham gesehen haben. Wenden wir uns stattdessen den himmlischen Ereignissen zu, die der Widersacher zwar mit seiner leider oft bewährten Methode zu verhindern sucht, dabei aber an unserem Herrn scheitert. Lesen wir noch einmal den Vers 17 unseres Textes. Und als er zurückkehrte, nachdem er Kedorlaomer und die Könige, die mit ihm gewesen, geschlagen hatte, zog der König von Sodom aus ihm, Abraham, entgegen in das Tal Schaveh, das ist das Königstal. Auch ein Mann des Glaubens ist nicht sicher vor den Angriffen des Feindes. Wir wissen das. Wir erleben das tagtäglich. Vielmehr stürmen oft unmittelbar nach einem Sieg neue Versuchungen auf ihn ein. So war es auch bei Abraham. Der König von Sodom zog aus, ihm entgegen. Dieses Ereignis barg offensichtlich eine listige Absicht des Feindes in sich. Der König von Sodom stellt eine andere Seite der Macht des Feindes dar. Sie ist ganz und gar verschieden von der, die wir in Kedorlaomer und den Königen, die mit ihm waren, erkennen können. Während wir in Kedorlaomer das Brüllen des Löwen vernehmen, lässt uns der König von Sodom das Zischen der Schlange hören. Aber ob Abram nun der Schlange oder dem Löwen begegnete, die Gnade des Herrn war völlig genügend und diese Gnade handelte für den Diener Gottes gerade im Augenblick der Gefahr. Das zeigt uns der weitere Text. Lasst uns darum noch einmal Vaters Buch aufschlagen und den Rest von Kapitel 14 lesen. Ab Vers 17 beginne ich noch einmal. Und als er zurückkehrte, nachdem er Kedorlaomer und die Könige, die mit ihm gewesen, geschlagen hatte, zog der König von Sodom aus ihm entgegen in das Tal Schaveh, das ist das Königstal. Und Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein heraus und er war Priester Gottes des Höchsten. Da steht im Grundtext El Elyon, das bedeutet so viel wie Gott der Götter, Herr der Herren. Und er segnete ihn und sprach, gesegnet sei Abram von Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gesegnet sei Gott, der Höchste, der deine Bedränger in deine Hand ausgeliefert hat. Und Abram gab ihm den Zehnten von allem. Und der König von Sodom sagte zu Abram, gib mir die Seelen, die habe, aber nimm für dich. Da sagte Abram zum König von Sodom, ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, zu Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Wenn ich vom Faden bis zum Schuhriemen, ja, wenn ich irgendetwas nehme von dem, was dein ist, damit du später nicht sagst, ich habe Abram reich gemacht. Nichts für mich, nur was die Knechte verzehrt haben und der Anteil der Männer, die mit mir gezogen sind. Ana, Eschkol und Mamre, die sollen ihren Anteil nehmen. Beachten wir zunächst den Zeitpunkt, zu dem Melchisedek erscheint und dann die doppelte Wirkung seines Dienstes. Melchisedek kam Abram nicht entgegen, als er bei der Verfolgung Kedorlaomers war. Er kam Abram entgegen, als er von dem König von Sodom verfolgt wurde. Das ist ein sehr großer Unterschied. Um einen Kampf aufnehmen zu können, der einen viel gefährlicheren Charakter hatte als der soeben bestandene, war für Abram eine noch tiefere Gemeinschaft mit Gott nötig. Brot und Wein Melchisedeks erfrischten nach dem Kampf mit Kedorlaomer die Seele Abrams, während der Segen sein Herz für den Kampf stärkte. Den Kampf, den er gegen den König von Sodom zu bestehen hatte. Ich finde es besonders schön, wie Melchisedek zu Abram von Gott redet. Er nennt ihn Gott, den Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Den Gott der Götter, den Herrn der Herren. Im hebräischen Grundtext steht hier, wie ich schon ausgeführt habe, El Elyon. Zugleich verkündet er Abram, dass er von diesem Gott gesegnet sei. Das war eine wirksame Vorbereitung Abrams für das Zusammentreffen mit dem König von Sodom. Ein von Gott gesegneter Mensch brauchte nicht, was der Feind ihm anzubieten hatte. Wenn der Schöpfer und damit der Schöpfer des Himmels und der Erde den Gesichtskreis Abram ausfüllte, dann konnte die Habe Sodoms wenig Reiz für ihn haben. So kann es uns nicht überraschen, dass Abram auf den Vorschlag des Königs von Sodom, gib mir die Seelen, die Habe aber nimm für dich, nur eine klare Ablehnung erteilte. Ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, zu Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Wenn ich vom Faden bis zum Schuhriemen, ja, wenn ich irgendetwas nehme von dem, was dein ist, damit du später nicht sagst, ich habe Abram reich gemacht. Abram weigerte sich, durch den König von Sodom bereichert zu werden. Wenn er sich selbst von der Macht dieser Welt hätte beherrschen lassen, wie hätte er dann denken können, Lot von dieser Macht zu befreien? Ich kann meinen Nächsten nur dann befreien, wenn ich selbst völlig frei bin. Solange ich mich selbst im Feuer befinde, kann ich unmöglich einen anderen hinausreißen. Der Weg der Absonderung für Gott ist der Weg der Kraft und zugleich der Pfad des Friedens und des Segens. Die Welt in ihren verschiedenen Formen ist das große Werkzeug, das Satan benutzt, um die Hände des Dieners Christi zu lähmen und seine Zuneigung erkalten zu lassen. Aber Gott sei gepriesen. Wenn das Herz aufrichtig ist, naht der Herr stets zur rechten Stunde, um zu erfreuen, zu ermutigen und zu stärken. In 2. Chronik 16, Vers 9 lesen wir: Denn des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Das ist eine ermutigende Wahrheit für unsere armen, ängstlichen und oft zweifelnden Herzen. Christus selbst will unsere Stärke und unser Schild sein. Er unterweist meine Hände zum Kampf, meine Finger zum Kriege, heißt es im Psalm 144, Vers 1. Und im Psalm 140, Vers 7, er beschirmt das Haupt der Seinen am Tag der Waffen. Und schließlich wird er nach Römer 16, Vers 20 in kurzem den Satan unter unsere Füße zertreten. Möge der Herr unsere Herzen in dieser verstrickungsreichen Welt treu für ihn erhalten. Bei einer beiläufigen, oberflächlichen Betrachtung könnten wir jetzt eigentlich die Predigt schließen, das Buch zumachen und nach Hause gehen. Aber halt! Über das Wichtigste in diesem Kapitel haben wir ja noch gar nicht gesprochen. Wer ist denn eigentlich dieser Melchisedek, dieser König der Gerechtigkeit und des Friedens? Da kommt einer aus dem Nichts, kredenzt Abraham Brot und Wein, segnet ihn und verschwindet wieder, ohne dass ihn je wieder jemand gesehen hätte. Außer David, der ihn in einem Psalm nennt und ihn in Gleichheit des Sohnes Gottes sieht. Das können wir nachlesen im Psalm 110, Vers 4. Da heißt es: Geschworen hat der Herr und es wird ihn nicht gereuen. Du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Die Bibel sagt, Melchisedek war der König von Salem. Für einen oberflächlichen Betrachter könnte damit Jerusalem gemeint sein, aber wer so denkt, vergisst, dass es zur Zeit Abrahams noch gar kein Jerusalem gab. Also sind sowohl sein Name, König der Gerechtigkeit, als auch der Ort, Friede, offenbar Bezüge auf eine ferne Zukunft. Gehen wir weiter. Melchisedek war also ein König. Außerdem war er ein Priester. Aber Melchisedek war ein ungewöhnlicher König und auch ein ungewöhnlicher Priester. Anders als ein normaler König, der seinen Thron für gewöhnlich geerbt hat, war Melchisedek ein unabhängiger König. Und anders als ein normaler Priester, der in sein Amt eingesetzt wird und bis zu seinem Tod Priester bleibt, war Melchisedek von niemandem eingesetzt und es gibt keinen Bericht über seinen Tod. Keinen Bericht. Deshalb sagt später der Schreiber des Hebräerbriefes, dass er ohne Vater, ohne Mutter, ohne Abstammung war und weder einen Beginn seiner Tage noch ein Lebensende hatte. Der Schreiber, der dieses sagte, wusste, dass diese Information in der Bibel absichtlich vorenthalten ist. Melchisedek hatte eindeutig einen höheren Rang als Abraham. Und Abraham erkannte dies an, indem er Melchisedek ein Zehntel der Kriegsbeute gab. Warum ist die Abstammung eines so großen Mannes nicht angegeben? Warum stehen uns nur so wenige Informationen zur Verfügung? Damit es den Anschein hat, als ob Melchisedek weder Anfang noch Ende hat und er so auf Christus hinweist. Unser Herr Jesus Christus, der starb, der auferstand und ewig lebt und herrscht, ist, wenn auch auf eine unendlich höhere und feinere Art, Priester wie Melchisedek. Er hört nie auf, im Himmel zu dienen, er stirbt nicht und fällt auch nicht ab. Deshalb können wir mit Zuversicht zum Thron der Gnade kommen, wenn wir Versuchung oder irgendeine Bedrängnis verspüren. Er gibt uns Gnade und hilft uns, wenn wir Hilfe brauchen. Melchisedek gab Abraham Gutes für Leib und Seele. Er gab ihm Brot und Wein für seinen Leib und Ermutigung für seine Seele. Abraham brauchte beides. Er war müde und hungrig, und als Nachwirkung der Aufregung und des Sieges kam es zu einer depressiven Stimmung. Wir kennen das von uns selbst. Wir haben etwas Bedeutendes geschafft und dann sind wir erstmal fertig. Abraham war niedergeschlagen. In kürzester Zeit musste er es mit den Schmeicheleien des Königs von Sodom aufnehmen. Für dieses Zusammentreffen brauchte Abraham Kraft, um der Versuchung zu widerstehen. Melchisedek sprach mit ihm und in diesen Worten fand Abraham die Kraft, die er brauchte. Was waren das für Worte? Gesegnet sei Abraham von Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gesegnet sei Gott, der Höchste, der deine Bedränger in deine Hand ausgeliefert hat. Waren diese einfachen Worte eine Hilfe für Abraham? Das waren sie tatsächlich. Der Gedanke an Gott, an seinen Gott, als den, dem Himmel und Erde gehören, gab Abraham ein Gefühl von unvorstellbarem Reichtum und von unermesslicher Sicherheit. Was konnte der König von Sodom einem Kind Gottes, des Allerhöchsten, dem Schöpfer und damit Besitzer Himmels und der Erde, denn schon bieten? Als er Melchisedek zuhörte, spürte Abraham, wie sein Herz von Freude und Dankbarkeit erfüllt wurde. Später am Tag, als der König von Sodom seine fragwürdige Rede hielt und Abraham im Tausch gegen Menschen den ganzen eroberten Raub anbot, gebrauchte Abraham genau dieselben Worte, die Melchisedek zu ihm gesprochen hatte. Ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Wenn ich vom Faden bis zum Schuhriemen, ja, wenn ich irgendetwas nehme von dem, was dein ist, damit du später nicht sagst, ich habe Abraham reich gemacht. In diesen Worten und in der Wahrheit, die sie zum Ausdruck brachten, hatte Abraham die Kraft gefunden, die er so nötig brauchte. Abraham war einer der Ersten, die die Kraft der Worte Gottes entdeckt haben. Aber er war auf keinen Fall der Letzte. Doch darüber zu reden, soll einer anderen Predigt vorbehalten sein. Nun wissen wir zwar, dass und wie Melchisedek handelte. Daraus können wir ersehen, dass es ihn tatsächlich gab. Denn das unfehlbare Wort Gottes berichtet darüber. Aber wir wissen immer noch nicht, wer Melchisedek denn eigentlich gewesen ist. Vielleicht hilft uns ja das Neue Testament weiter. Lasst uns dazu wieder die Bibel aufschlagen im Hebräerbrief im 7. Kapitel. Und wir lesen ab Vers 1. Hebräer 7 ab Vers 1. Denn dieser Melchisedek, König von Salem, Priester Gottes des Höchsten, der Abraham entgegenging und ihn segnete, als er von der Niederwerfung der Könige zurückkehrte, dem auch Abraham den Zehnten von allem zuteilte, heißt übersetzt zunächst König der Gerechtigkeit, dann aber auch König von Salem, das ist König des Friedens. Ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister, hat er weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens. Er gleicht, das heißt in den angegebenen Erscheinungsmerkmalen, dem Sohn Gottes und bleibt Priester für immer. Schaut aber, wie groß dieser ist, dem Abram, der Patriarch, den Zehnten der Beute gab. Und zwar haben die von den Söhnen Levi, die das Priestertum empfangen, ein Gebot, den Zehnten von dem Volk nach dem Gesetz zu nehmen. Das ist von ihren Brüdern, obwohl auch die aus der Länder Abrams hervorgegangen sind. Er aber, der sein Geschlecht nicht von ihnen ableitete, hat den Zehnten von Abraham genommen und den gesegnet, der die Verheißungen hatte. Ohne jeden Widerspruch aber wird das Geringere von dem Besseren oder Höheren gesegnet. Und hier zwar empfangen sterbliche Menschen die Zehnten, doch dabei einer, von dem bezeugt wird, dass er lebt. Und sozusagen ist durch Abraham auch von Levi, der den Zehnten empfängt, der Zehnte erhoben worden. Denn er war noch in der Lende des Vaters, als Melchisedek ihm entgegenging. Wenn nun die Vollendung durch das levitische Priestertum erreicht worden wäre, denn in Verbindung mit ihm hat das Volk das Gesetz empfangen, welche Notwendigkeit bestand denn dann noch, einen anderen Priester nach der Ordnung Melchisedeks aufzustellen und nicht nach der Ordnung Aarons zu nennen? Denn wenn das Priestertum geändert wird, findet notwendig auch eine Änderung des Gesetzes statt. Denn der, von dem dies gesagt wird, gehört zu einem anderen Stamm, aus dem niemand die Wartung des Altars gehabt hat. Denn es ist offenbar, dass unser Herr aus Juda entsprossen oder aufgegangen ist, von welchem Stamm Mose nichts in Bezug auf Priester geredet hat. Und es ist noch weit augenscheinlicher, wenngleich der Melchisedek, wörtlich heißt es da, in Gleichheit Melchisedeks, ein anderer Priester aufsteht, der es nicht nach dem Gesetz eines fleischlichen Gebotes geworden ist, sondern nach der Kraft eines unauflöslichen Lebens. Denn in ihm wird bezeugt, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Denn aufgehoben wird zwar das vorhergehende Gebot seiner Schwachheit und Nutzlosigkeit wegen, denn das Gesetz hat nichts zur Vollendung gebracht. Eingeführt aber wird eine bessere Hoffnung, durch die wir uns Gott nahen. Und wie dies nicht ohne Eid geschah, denn jene sind ohne Eid Priester geworden, dieser aber mit Eid durch den, der zu ihm sprach, der Herr hat geschworen, es wird und es wird ihn nicht gereuen, du bist Priester in Ewigkeit. So ist Jesus auch eines besseren Bundes Bürger geworden. Schauen wir uns doch einige Passagen dieses Textes etwas näher an. Den ganzen Text aufzuschlüsseln, würde eine ganze Predigtreihe bedeuten. Im Vers 3 heißt es, ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister hat er weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens. Er gleicht dem Sohn Gottes und bleibt Priester für immer. Der Text sagt uns also, da Melchisedek keinen Beginn seiner Existenz hat und da auch kein Ende dieser Existenz berichtet ist, gleicht er dem Sohn Gottes, der ewig ist, der vor Grundlegung der Welt schon ewig bei Gott, dem Vater im Himmel war und der ewig dort beim Vater sein wird. Da Melchisedek für immer Priester bleibt, muss er also ewiges Leben haben. Nun, viele Menschen haben ewiges Leben, wir können uns unter uns umschauen, nämlich alle, die an den Erlöser der Welt, den Herrn Jesus Christus, glauben. Aber alle Menschen haben Eltern und eine Herkunft, die amtlich beglaubigt und aktenkundig ist. Bei Melchisedek fehlt dieses Detail, was ihn aus allen Menschen heraushebt. Betrachten wir die Verse 6 bis 8. Er, Melchisedek aber, der sein Geschlecht nicht von ihnen, den Leviten, ableitete, konnte er auch gar nicht, weil es noch keine Leviten gab, hat den Zehnten von Abraham genommen und den gesegnet, der die Verheißungen hatte. Ohne jeden Widerspruch aber wird das Geringere von dem Besseren oder Höheren gesegnet. Und zwar empfangen sterbliche Menschen den Zehnten, dort aber einer, von dem bezeugt wird, dass er lebt. Nicht, dass er lebte, dass er lebt. Abraham wohnte mit seinem ganzen Gefolge in Zelten auf der Ebene. Er war keinem der Könige der Ebene unterworfen oder tributpflichtig, war also niemandem untertan. Nun wurde er von einem Höheren gesegnet. Wenn er aber niemandem untertan war, wer konnte dann höher stehen als er? Nur jemand, der über den Menschen steht. Überlegt mal, wer da in Frage kommt. Weiter. Der Schreiber des Hebräerbriefes sagt über Melchisedek, einer, von dem bezeugt wird, dass er lebt. Von einem, der zur Zeit des Hebräerbriefschreibers mehr als 2000 Jahre zuvor bezeugt ist, den kann der Schreiber nur bezeugen, dass er lebt, wenn er ewig lebt. Andernfalls hätte er sagen müssen, von dem bezeugt wird, dass er gelebt hat. Schauen wir uns zu guter Letzt noch die Verse 4 bis 17 an. Denn es ist offenbar, dass unser Herr aus Juda entsprossen ist, von welchem Stamm Mose nichts in Bezug auf Priester geredet hat. Und es ist noch weit augenscheinlicher, wenngleich der Melchisedek ein anderer Priester aufsteht, der es nicht nach dem Gesetz eines fleischlichen Gebotes geworden ist, sondern nach der Kraft eines unauflöslichen Lebens. Denn ihm wird bezeugt, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Gleich dem Melchisedek steht ein Priester auf, der es nicht nach einem fleischlichen Gebot geworden ist, sondern nach der Kraft eines unauflöslichen Lebens. Was bedeutet das? Welcher Mensch ohne Eltern, ohne Vorfahren steht in der Kraft eines unauflöslichen Lebens? Keiner. Nur ein einziger Mensch in der ganzen Weltgeschichte erfüllt diese Bedingung. Unser Herr Jesus Christus. Wie wird unser Herr gekennzeichnet? Das lesen wir am besten bei Johannes nach, in den ersten drei Versen des Johannesevangeliums. Ich denke, wir kennen sie alle. Da heißt es, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Während die drei Evangeliumsberichte der Synoptiker mit der Geburt Jesu oder mit seinem Dienst unter den Menschen beginnen, stellt uns Johannes in seinem Evangelium zu Beginn eine ewige Existenz vor, das Wort. Doch wen oder was meint Johannes, wenn er von dem Wort spricht? Der weitere Verlauf des Bibeltextes lässt da keinen Zweifel. Es ist Gott, der Sohn. Er wird das Wort genannt, weil Gottes Gedanken und Absichten durch ihn zum Ausdruck kommen. Fünf gewaltige Tatsachen werden uns in diesen einfachen, aber doch sehr tiefgründigen Sätzen mitgeteilt. Im Anfang war das Wort. Im Gegensatz zu allem, was erschaffen wurde und somit einen Anfang hat, war der Sohn Gottes im Anfang schon da. Er ist ewig. Zweitens, das Wort war bei Gott. Wort und Gott sind also nicht einfach dasselbe. Der Sohn Gottes ist seine eigene unterscheidbare Person in der einen Gottheit. Drittens, das Wort war Gott. Der Sohn Gottes ist ebenso Gott wie der Vater und der Heilige Geist. Martin Luther hat es Gott nach Art genannt. Dieses war im Anfang bei Gott. Der Sohn Gottes war nicht erst von einem bestimmten Zeitpunkt an bei Gott, sondern er besteht ewig als Person der Gottheit, eben als der Sohn. Alles wurde durch dasselbe, nämlich durch ihn. Der Sohn Gottes ist der Urheber allen Geschaffenen. Beachten wir den Unterschied. Alles wurde, nur er wurde nicht, er war. Die Frage nach dem Woher kann nicht beantwortet werden ohne den Sohn Gottes. Deshalb findet die ungläubige Wissenschaft auch keine Weltformel. 5 abstrakte Aussagen über unseren Herrn Jesus Christus, den Sohn des Gottes, im Fleisch gekommen. Sie stehen wie Felsen in der Brandung menschlicher Überlegungen und menschlicher Erwägungen. Mit diesen wenigen Worten stellt Johannes eindeutig und unzweifelhaft fest, wer Jesus Christus ist, was er ist und wie er ist. Johannes stellt uns also in diesen Versen den Herrn Jesus Christus vor seiner Menschwerdung vor Augen, während die anderen 3 Evangelisten ihn mit oder nach seiner Menschwerdung zeigen. Wir wissen, dass diese Menschwerdung vielfach prophetisch angekündigt wurde. Eine dieser Ankündigungen wollen wir uns abschließend ansehen, weil sie uns zurückführt auf unseren Ausgangspunkt. Die Frage, wer ist Melchisedek? Wir finden diese Ankündigung im Propheten Jesaja im 9. Kapitel im Vers 5. Da heißt es, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt als seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Ich denke, wir wissen alle, wer dieses Kind ist, das Jesaja hier ankündigt und auch gleich als kommenden König ausweist. Das ist unser Herr Jesus Christus. Er wird hier bei Jesaja Fürst oder König des Friedens genannt. Ich bin zutiefst überzeugt, ich persönlich, und glaube fest, dass der Herr Jesus Christus selbst als Melchisedek mit Abraham geredet hat und ihn gesegnet hat. Ich kann darüber keine dogmatische Aussage treffen. Deshalb stelle ich euch anheim, mir in dieser Sichtweise zu folgen oder auch nicht. Am liebsten wäre mir, wenn sich jeder von euch in dieser Frage selbst vom Heiligen Geist, der in euch wohnt, leiten lässt. Das Kapitel, das wir heute betrachtet haben, ist offensichtlich ein Brückentext. Ein Text, der eine Brücke vom Alten ins Neue Testament schlägt. Ich hoffe, ich konnte zeigen, dass man beim intensiven Studium des Textes auf ein weites Feld geführt wird, auf dem uns die Erkenntnis der Größe Gottes staunen lässt. Amen.